Die katholische Kirche in Deutschland steht am Abgrund, die evangelische ist noch einen Schritt weiter. Da ist der spirituelle Bankrott schon vorhanden. Das ist teilweise nur noch der spirituelle Flügel der Grünen. Der Krieg in der Ukraine, bleibt er auf die Ukraine beschränkt oder weitet er sich auf Europa aus? Wird sich das alles mal wieder beruhigen oder droht ein dritter Weltkrieg? Diese Unklarheit, diese Ungewissheit braucht als Gegenpol eine Botschaft der Hoffnung. Papst Leo hat von Anfang an zum Frieden aufgerufen, zu einem entwaffnenden und entwaffneten Frieden. Wenn auf einmal, wie unter Frau Merkel, 8 Millionen Muslime ins Land kommen, ist das schon irgendwo ein sehr heikles Experiment, um es mal vorsichtig zu formulieren. Der Bundespräsident gratuliert den Muslimen zum Ramadan, aber parallel war in diesem Jahr die Fastenzeit und niemand hat irgendwo zur Fastenzeit irgendwas gesagt. Ich denke, der Bundespräsident wird auch den Deutschen kein frohes und gesegnetes Osterfest wünschen. Die CDU ist schon lange keine christliche Partei mehr. Eine Partei zu verteufeln, halte ich für einen Fehler und halte ich auch für undemokratisch. Ich bin auch gegen Brandmauern. Sinnvoll ist politisches Engagement der Kirche immer und überall dort, wo es um den Wert des menschlichen Lebens geht.
Grüezi miteinander. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer weiteren Ausgabe von Weltwoche Daily Spezial. Mein Name ist Roman Zeller und heute haben wir einen hochinteressanten Gast bei uns in der Sendung mit einem interessanten Thema, das auch perfekt passt, österreichische Botschaft. Es ist Michael Hesemann, Historiker und Autor. Er hat ein Buch geschrieben, ich lese es vor. Es ist eine Biografie über Papst Leo XIV., Papst und Brückenbauer heißt das. Herr Hesemann, ganz herzlichen Dank, dass Sie sich heute Zeit nehmen für unsere Sendung. Vielleicht erste Frage gleich zu Beginn. Wie lautet die zentrale Botschaft hinter dieser Biografie über den nun ein Jahr im Amt seinen Papst? Was ist da Ihre zentrale Botschaft?
Die lautet: Franziskus hat die Kirche sehr stark polarisiert. Er war ein Reformer, war ein unbequemer Papst und er hat doch auch einige Katholiken entfremdet. Und die große Aufgabe, die Leo hatte und wofür er auch gewählt wurde, war, dass er die Kirche wieder zusammenführt mit einer stark, und das hat er in den vergangenen Monaten, im vergangenen Jahr, muss man beinahe schon sagen, immer stark unter Beweis gestellt, mit einer klaren christozentrischen Botschaft und einer Anknüpfung an die Tradition, mit der ja Franziskus gerne gebrochen hat, mit einem klaren Appell in einer von Kriegen zerrissenen Welt für den Frieden, einer klaren politischen Botschaft, also auch einer gesellschaftlichen Botschaft, gerade auch was KI betrifft, worauf er ja schon bei seiner Antrittsrede einging, und einer Bereitschaft, wirklich auch in die Peripherie zu gehen. Er fährt nun im April nach Afrika, nach Angola, nach Algerien, in Staaten, die also bei seinen beiden Vorgängern nicht auf der Tagesordnung standen. Und wir können mit großen Überraschungen rechnen. Wir haben keinen Papst eigentlich in der gesamten Kirchengeschichte gehabt, der so gut auf sein Amt vorbereitet war wie Leo. Warum? Weil Leo alle Ämter in der Kirche mal mitgemacht hat, vom Missionar über Pfarrer, Aufbau einer Pfarrgemeinde in Peru, über Professor für Dogmengeschichte und Kirchenrecht in Peru, über Augustiner Generaloberer, über Kurienkardinal, Bischof von Chiclayo in Peru, und das auch noch auf 3 Kontinenten, in Nord- und Südamerika und in Europa, wirkte er etwa gleich lang. Und wenn man auch, und das mache ich in meinem Buch, seine Familiengeschichte anschaut, dann muss man sagen, der Mann hat auch noch Vorfahren auf 4 Kontinenten, also ein globaler Papst und wie gesagt ein hervorragend vorbereiteter Papst, und er hat im vergangenen Jahr wirklich beeindruckend alles richtig gemacht und die Herzen der Menschen gewonnen. Und das war schon mal eine großartige Leistung.
Was ist das Faszinierendste, Beeindruckendste, das Sie über den neuen Papst erfahren haben beim Studium, bei der Recherche? Was ist da speziell aufgefallen?
Ja, seine Vielfältigkeit, auch die vielen Sprachen, die er spricht, bis hin zur Indiosprache Quechua, die er in Peru gelernt hat, seine wirklich Bereitschaft als Missionar im Dschungel, in den Bergen von Peru, auf Trampelfahrten, auf dem Pferderücken und teilweise auch zu Fuß, auch noch Landgemeinden zu besuchen, dort Mission zu betreiben, dort mit den Indigenen, die in größter Armut dort leben, das heilige Messopfer zu feiern, auch Ostern zu feiern. Also wirklich, er ist keiner, der sich für irgendetwas irgendwann mal in seinem Leben zu fein war. Im Gegenteil, nachdem er 12 Jahre lang Ordensoberer war, und die haben eine Begrenzung, die dürfen nur einmal wiedergewählt werden, einmal für 6 Jahre und dann nochmal für 6 Jahre wiedergewählt werden. Da ging er erstmal zurück nach Chicago und hat erstmal Aushilfsjobs gemacht. Da hat er nicht gesagt, ja, ich bin nun der ehemalige Ordensgeneral und ihr könnt mich mal alle schön bedienen, sondern er hat wieder einfach dienende Aufgaben übernommen. Und er ist einfach herrlich unkompliziert, er ist herrlich normal und er hört den Menschen zu. Ich habe das selber erlebt. Ich war bei Franziskus 3-mal auf einer Audienz, dann habe ich es mir gespart, weil es war immer derselbe Spruch, bitte beten Sie für mich. Und dann immer, wenn drumherum ein Selfie gemacht wurde, war das viel wichtiger. Ne? Zu seiner Ehrenrettung muss man sagen, wenn da Behinderte waren, Kranke waren, für die war er da. Die hat er umarmt, die waren ihm wichtig. Aber so die Leute in der Prima Fila, also sagen wir mal prominente Katholiken und in meinem Fall kleine Autoren, wie auch immer, aber die Leute in der Prima Fila, die interessierten ihn weniger. Und zuhören war einfach nicht sein Ding. Sein Ding waren auch die Bilder, nicht die Worte. Und bei Leo muss man sagen, wir haben also ein richtig gutes Gespräch geführt. Er hat mir tief in die Augen geschaut, er hat mir zugehört, er hat geantwortet. Wir haben auf Englisch natürlich gesprochen, wobei er auch Deutsch versteht, aber eben nicht natürlich so eloquent antworten kann. Und wir haben ein richtig gutes Gespräch geführt. Und ich habe diese 3 Minuten das Gefühl gehabt, er war nur für mich da.
Was für so eine Rolle?
Also ich bilde mir darauf überhaupt nichts ein. Ich hab für eine Reihe von guten Freunden auch Audienzen arrangiert, Prima Fila, Pachamama-Audienzen organisiert. Und er geht mit allen Menschen so respektvoll um. Und dieser Respekt vor dem Menschen und seiner Meinung und dem, wofür er steht, diese Bereitschaft, zuhören und lernen zu können, die hat mir sehr an ihm gefallen.
Was für eine Rolle spielt die Nationalität? Er ist ja der erste US-Papst, er ist Amerikaner, Chicago haben Sie erwähnt. Da gibt es ja gewisse Charaktereigenschaften, Eigenheiten der Amerikaner, die immer wieder hervorgehoben werden, speziell auch rund um das Thema Donald Trump. Spielen diese Eigenarten, Eigenheiten bei Leo auch eine Rolle? Wenn ja, was für eine Rolle? Was für eine Rolle spielt die Nationalität?
Leo ist ein untypischer Amerikaner. Und das haben schon die Menschen in Peru, in seiner Diözese Chiclayo gemerkt, und vorher auch schon, als er dort in Peru als Missionar gewirkt hat, die haben ihn dann immer Querido, El Querido Gringo genannt, also den geliebten Gringo. Normalerweise sagen die den Pinche Gringo, das ist ein ganz böses Schimpfwort, aber El Querido Gringo, den geliebten Gringo, weil er einfach anders war, weil er von Anfang an erstmal die Sprache gelernt hat so lange, bis er die akzentfrei sprach und dann auch die Indianersprache, weil er nicht von den Indios, von den Indigenen, Entschuldigung, wenn es Menschen gibt, die mit dem Wort Indianer Probleme haben, ich bin ein weißer alter Mann und wir lachen schwer um, also hat mit den Indigenen in ihrer eigenen Sprache, in Quechua gesprochen, die hat er gelernt dafür und so weiter, also diese Demut, die er hat. Und natürlich, sein familiärer Hintergrund ist nun auch nicht typisch amerikanisch, muss man sagen. Typisch amerikanisch ist weiß, angelsächsisch, protestantisch. Und seine Mutter zum Beispiel, also die Großeltern, sind in New Orleans als Farbiger, als Schwarze geführt worden. Da steht B für Black in der Einwohnermeldeliste praktisch. Und sind dann in Chicago zwar, ich will mal sagen, assimiliert worden und dann nicht mehr als Black geführt worden, aber haben mit Diskriminierung die Erfahrung gehabt. Auch seine Mutter war eine rassige, dunkle Frau, schwarze Haare, dunkle Haut. Und auch ihm selber merkt man an, dass er kein angelsächsischer Protestant ist, sondern eben, dass er wirklich verschiedene Völker und Kulturen vereint hat. Vorfahren aus der Karibik, sogar aus Westafrika, aus Spanien, aus Italien, aus Frankreich und natürlich aus Nordamerika. Und darum ist er untypisch, er ist atypisch. Er ist auch das Gegenteil von einem Donald Trump, der ja gerne etwas, ja, hier komme ich und alle anderen mal beiseite auftritt, beinahe schon egomanisch und leicht größenwahnsinnig. Und da ist er das genaue Gegenteil. Also er ist wirklich ein liebenswerter Amerikaner und ein Beispiel dafür, dass auch wundervolle Menschen aus diesem eigentlich wunderbaren Land kommen können.
Hat er vielleicht weniger gut gemacht in diesem ersten Amtsjahr?
Was er weniger gut gemacht hat? Vielleicht hätte er bei der Kurie von Anfang an schon aufräumen können und bestimmte Leute schon heimschicken können. Das, okay, aber das Heilige Jahr war natürlich auch eine Herausforderung. Er hat ja einen so enorm vollen Zeitplan gehabt. Und da muss man wieder sagen, der Leo-Effekt, das Heilige Jahr drohte zu floppen. Ich war im März vergangenen Jahres in Rom, mitten im Heiligen Jahr. Die Hotels haben Dumpingpreise angeboten, es kam keiner. Und das lag natürlich daran, dass der Papst Franziskus aufgrund der Erkrankung, muss man so sagen, das ist kein Vorwurf, aber an Strahlkraft verloren hat. Die Leute, die nach Rom pilgern, wollen auch den Papst treffen, das ist vollkommen klar. Darum sind die Audienzen ja voll. Und wenn der Papst im Krankenhaus liegt, wochenlang, und wenn er schon auch vorher die Heiligen Messen nicht mehr selber zelebrieren konnte, sondern nur noch saß, den Vorsitz führte, aber eben größtenteils auch nicht mehr predigte, dann ist das für die Leute eben etwas bedauerlich. Und dann wurde Leo gewählt und man muss sagen, alle lieben Leo, auch im Vatikan, die Vatikan-Mitarbeiter atmen auf, weil auf einmal sie von ihm gewürdigt werden und nicht mehr angeschrien werden. Franziskus hatte eine leicht cholerische Art, der hat also auch schon mal Mitarbeiter zusammengefaltet, der hat auch mal die gesamte römische Kurie in der Weihnachtsansprache als Krebsgeschwür der Kirche bezeichnet und das war natürlich einfach etwas, was nicht gut ankam im Vatikan. Und Leo kommt an und sagt, ihr seid das Gedächtnis der Kirche, ich brauche euch, ohne euch bin ich aufgeschmissen. Und dann zum Beispiel Gesten wie das 13. Monatsgehalt zu Weihnachten wird wieder eingeführt, hat Franziskus gestrichen. Die Sonderzahlung bei der Papstwahl wird wieder eingeführt. Dann hat er teilgenommen an der Vereidigung der Schweizer Garde, was seit Jahrhunderten kein Papst mehr gemacht hat. Und er sagt einfach, nein, ihr seid bereit, euer Leben für mich hinzugeben, da will ich immerhin bei eurem großen Tag dabei sein und nimmt die ganzen 2 Stunden lang an der Vereidigung der Schweizer Garde am 3. Oktober vergangenen Jahres teil. Und das kommt natürlich bei den Mitarbeitern gut an und die schwärmen von ihm.
Wir befinden uns in der Karwoche. Das Gespräch wird aufgezeichnet vor Ostern. Es geht aber gegen Ostern. Zeit der Besinnung. Worauf muss man sich dieser Tage besinnen? Frage an Sie.
Ja, natürlich auf den Tod und die Auferstehung des Herrn. Und auf die klare Botschaft der Hoffnung in einer Welt, die immer mehr verzweifelt an den Krisen, in denen wir stecken, wo sich Hoffnungslosigkeit und Angst immer breiter macht, die Ungewissheit. Ich fahre zur Tankstelle, kostet der Liter heute schon über 2 Franken oder über 3 Franken mittlerweile oder über 4 Franken irgendwann. Ist überhaupt noch genug da? Wie entwickelt sich alles? Die Inflation, weil natürlich mit den Spritpreisen auch die Waren im Endeffekt teurer werden, der Transport ja teurer wird. die Frage, der Krieg in der Ukraine, bleibt er auf die Ukraine beschränkt oder weitet er sich auf Europa aus? Wie werden wir in Mitleidenschaft weiter noch mehr in Mitleidenschaft geführt durch den Nahostkrieg? Wird sich das alles mal wieder beruhigen oder droht ein dritter Weltkrieg? Diese Unklarheit, diese Ungewissheit braucht als Gegenpol eine Botschaft der Hoffnung. Mhm. Und die Botschaft des Christentums, auch die Botschaft von Papst Leo, ist sehr klar. Erstmal Friede auf Erden, ist zwar die Weihnachtsbotschaft, aber spielt auch Ostern eine Rolle. Frieden schaffen, und zwar durch Dialog, durch Versöhnung, durch Respekt vor dem anderen und dann die klare Orientierung am Jenseitigen, am Himmel im Endeffekt. Der Sinn des Lebens ist, dass wir alle in den Himmel kommen. Und daran müssen wir arbeiten. Dafür war ja auch die Fastenzeit gut, als Zeit eben der Reinigung, der Selbstreflexion, dass man mal aussteigt aus den Gewohnheiten und dem Alltag und dem Aufruf, den schon Johannes der Täufer gebracht hat, den der Herr gebracht hat, Jesus, den die Propheten gebracht haben, den alle Heiligen gebracht haben. Kehrt um, geht in euch, tut Buße und beginnt ein neues Leben. Ist akut. Und dann erleben wir das große Opfer Jesu Christi am Kreuz zu unserer Erlösung und begreifen, der Tod hat nicht das letzte Wort. Es geht darüber hinaus. Nach dem Tod kommt die Auferstehung. Und er hat versprochen, wir werden alle auferstehen und wir werden alle ewig leben. Aber dann ist auch die Frage, wie wird unser irdisches Leben dann beurteilt werden? Welche Früchte bringen wir? Und machen wir nicht den Fehler, dass wir zu stark im hiesigen Leben leben und das ewige Leben vernachlässigen. Dass wir sagen, ach, Religion, damit brauchen wir uns heute noch nicht beschäftigen, das können wir mal machen, wenn wir alt sind. Und was ist, wenn wir morgen unter das Auto kommen? Na hoppla. Und, oder eine Bombe auf den Kopf bekommen. Der Christ ist aufgerufen, jeden Tag so zu leben, als ob es der letzte Tag wäre. Und der Christ weiß, es steht jemand über ihn. Und das ist das Gute auch an christlicher Politik, dass der christliche Politiker nicht sagt, Germany first oder America first oder Switzerland first, sondern Gott kommt an erster Stelle und Gottes Gesetze kommen an erster Stelle, Gerechtigkeit kommt an erster Stelle, die Gottebenbildlichkeit des Menschen, der Respekt vor jedem Menschen, egal welcher Nationalität, steht an erster Stelle. Wir sind verantwortlich für das, was wir machen. Wir tragen eine Verantwortung jemand anderem gegenüber, vor dem wir mal stehen und uns rechtfertigen müssen.
Das ist hochinteressant, was Sie jetzt sagen. Diese christliche Botschaft, das Christentum ist ja in der heutigen Zeit, ist es Mainstream. Es gab aber allerdings eine Zeit, wo wer das sagte, was Sie jetzt gesagt haben, verfolgt wurde, getötet wurde. Das waren unglaubliche Zeiten, oder?
Christenverfolgungen. Gar nicht lange her. In Deutschland im Dritten Reich wurde man, wenn man zum Beispiel daran erinnert hat, dass alle Menschen eine unveräußerliche Menschenwürde haben, da konnte man auch, wenn man das gepredigt hat, in Dachau landen.
Worin lag oder worin bestand der Skandal, die Gefahr des Christentums aus der Sicht der Gegner? Wissen Sie das?
Was ja, natürlich. Ist da? Eben darin, dass die Gottebenbildlichkeit jedes Menschen gelehrt wurde. Die antike Gesellschaft, die römische Gesellschaft, war eine Klassengesellschaft. Da gab es Menschen, die haben alle Rechte gehabt, das waren die römischen Bürger, und je mehr Geld man hatte, je mehr Rechte hatte man und je mehr konnte man Recht kaufen. Dann gab es die Provinzbewohner und die Sklaven hatten überhaupt keine. Und ein Sklavenhalter, wenn er römischer Bürger war, konnte mit seinen Sklaven machen, was er wollte. Die konnte an die Hunde verfüttern, die konnte an die Löwen verfüttern, die konnte nur, weil er Spaß hatte, kreuzigen oder was auch immer. Und da kam das Christentum und sagte, nein, Jeder Mensch ist von Gott geliebt. Jeder Mensch ist von Gott geschaffen. Der heilige Paulus hat gesagt, es ist vollkommen egal, ob du Jude oder Grieche bist. Vor Gott sind alle gleich, und Grieche bedeutet in dem Fall Heide. Vor Gott sind alle gleich, haben alle eine Würde. Das ist eine klare Absage, sowohl an eine Klassengesellschaft, die einem Teil der Bevölkerung keine Rechte und keine Würde gibt, wie auch natürlich an jeder Form von Rassismus. Und auch jede Form von Nationalismus. Die Staaten, natürlich ist es gut und schön, wenn wir eine nationale Kultur haben und diese Kultur und unser Erbe, unsere Tradition hüten, bewahren, schützen und lieben. Gar keine Frage. Nur der Fehler beginnt in dem Moment, wo wir den anderen etwas aufoktroyieren wollen und sagen, wir sind besser, am deutschen Wesen muss die Welt genesen oder irgendetwas in der Form, wenn wir den Respekt vor dem anderen verlieren. Und wie gesagt, diese Idee der unveräußerlichen Menschenwürde und der Schutz des menschlichen Lebens vom Moment der Empfängnis bis zum natürlichen Tod, und das ist heute ein Riesenthema wieder, Sie reden von vergangenen Zeiten, wir reden von der römischen Gesellschaft. Natürlich, die römische Gesellschaft, wie gesagt, hat Menschen zur Volksbelustigung in den Tod geschickt, gegeneinander kämpfen lassen bis in den Tod, an Tiere verfüttert, wie auch immer. Aber wenn ich mir vorstelle, dass vor wenigen Tagen eine junge Frau in Spanien einen assistierten Suizid durchmachen musste, und ich sage durchmachen musste, auch wenn sie es ursprünglich mal wollte, am Ende sind ihr Zweifel gekommen. Und dann hieß es aber, nein, 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 sie haben das unterschrieben, sie müssen nun getötet werden, weil wir ihre Organe schon verkauft haben. Und das ist einfach pervers. Und genauso pervers ist, wenn Frauen zu Leihmüttern, was ja gerade auch in Osteuropa leider ein Riesenproblem ist, zu Leihmüttern degradiert werden. Und insofern Abtreibung. Das große Verbrechen unserer Zeit, wie viele Millionen, man kann schon sagen Milliarden, wenn man die vergangenen 40 Jahre nimmt, Kinder sind umgebracht worden. Da hat Mutter Teresa mal was Schönes gesagt, da hat sie gesagt, ja, die Menschen fragen immer, warum schickt Gott niemanden, der ein Heilmittel gegen Krebs erfindet? Aber was ist, wenn Gott den schon geschickt hat und wir haben ihn abgetrieben? Und die Gesellschaft muss begreifen, dass jeder Mensch einen Wert und eine Würde hat, egal wie er uns erscheint, ob er behindert ist. Man darf Kinder, nur weil sie vielleicht mit einer Behinderung auf die Welt kommen, nicht abtreiben. Bestes Beispiel Andrea Bocelli. Da haben die Ärzte seiner Mutter gesagt, ihr Sohn wird blind, der wird immer ein Pflegefall, treiben Sie ihn ab. Und die Mutter war gläubig und hat gesagt, nein, 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 den treibe ich nicht ab. Wir werden uns irgendwo damit arrangieren mit dem Schicksal. Und heute ist der Mann ein Weltstar. Und ein tiefgläubiger Mann, der die Dankbarkeit der Kirche gegenüber in unzähligen Konzerten im Vatikan zum Ausdruck bringt.
In einem Satz vielleicht. Wie lautet die Botschaft des Christentums?
Liebe Gott und deinen Nächsten, den Gott geschaffen hat. Also das wurde ja Jesus gefragt, was sind die beiden höchsten Gebote? Und das war seine Antwort, du sollst Gott, den Herrn, lieben und den Nächsten wie dich selbst. Und das ist die Kernbotschaft, eine Botschaft der Liebe, eine Botschaft der Solidarität mit den Schwachen und eine Botschaft, die den Menschen eine ethische Norm gibt, dem Zusammenleben der Menschen eine ethische Norm gibt und jedem, egal welcher Minderheit er angehört, egal wie krank er ist, egal wie behindert er ist, jedem die gleiche Würde einräumt.
Wo liegt
ein lebenswertes Leben?
Wo liegt aus Ihrer Sicht das große, das größte Problem der europäischen Kirchen heute?
In ihrer Anpassung an den Zeitgeist. Sie wollen beliebt sein, sie sehen einen Mitgliederschwund, aber begreifen nicht, dass der Mitgliederschwund die Folge verlorener Glaubwürdigkeit ist. Durch verschiedene Faktoren. Teilweise auch selbstverschuldet, teilweise aber eben auch durch eine Gesellschaft, die andere Werte lehrt. Und etwas Authentisches ist immer erfolgreicher als irgendetwas Zusammengeschustertes. Die Weltwoche ist eine erfolgreiche Zeitung, weil sie eine klare Linie hat und für klare Werte einsteht und kein Wischiwaschi-Blatt. Davon haben wir in Deutschland genug. Und viele, viele Deutsche abonnieren die Weltwoche, weil sie eine Zeitung haben wollen, die für klare Werte steht. Und die Kirche kann nur dann Erfolg haben und kann nur dann glaubwürdig sein. Und die große Frage ist die Frage der Glaubwürdigkeit, wenn sie für die Werte des Evangeliums und die Werte der Heiligen Schrift eintritt.
Ist das für Sie auch der Grund, warum sich allmählich die Kirchen leeren, oder gibt es da noch andere Gründe?
Ja, sie werden in dem Moment, wo sie der Beliebigkeit verfallen, irrelevant. Relativismus führt zu Irrelevanz. Und wenn die Kirche als, ich will mal sagen, Leuchtturm für klare christliche Werte, die ja nun 2000 Jahre überdauert haben und die auch weitere 2000 Jahre überdauern, weil der christliche Glaube nach unserem christlichen Verständnis ist die geoffenbarte Wahrheit und ist von Gott selber den Menschen offenbart worden. Gott ist Mensch geworden in Gestalt von Jesus von Nazareth. Hier finden wir das menschliche Antlitz Gottes im Jesus von Nazareth. Und die Kirche darf nicht den Fehler machen, populistisch zu werden oder sich, weil sie keine negative Presse haben will oder nicht anecken will, alle Ecken und Kanten abzuschleifen und stromlinienförmig zu werden, weil, wie gesagt, dann wird sie irrelevant. Dann diese Beliebigkeit führt zu Irrelevanz. Und die Menschen suchen nach Klarheit und Orientierung und nicht nach Bestätigung.
Interessant ist ja vor allem dieser Riss durch die Weltkirche. Wenn ich das richtig analysiere, ich bin nicht so tief im Stoff drin wie Sie, aber dann lehren sich die Kirchen, die katholischen, die konservativen Kirchen in Europa und in Nordamerika, währenddem Evangelikale eher Zulauf kriegen. Und wenn ich das noch weiter vergleiche mit katholischen Institutionen in Afrika, Asien oder auch Lateinamerika beispielsweise, dann sieht man auch da, dass die eher wieder Zuspruch haben. Wissen Sie, warum das so ist?
Also erstmal in Afrika zum Beispiel blüht und wächst und gedeiht die katholische Kirche. Wir haben nirgendwo auf der Welt einen solchen Anwachs an Gläubigen und auch eine so extrem hohe Anzahl von Berufungen fürs Priestertum wie in Afrika, wie auf dem afrikanischen Kontinent. Und die afrikanische Kirche ist aber eine, die Klarheit lehrt. Und die zum Beispiel, was in Deutschland der synodale Weg fordert, also Aufhebung des Zölibats, Frauenweihe, eine neue Sexualmoral der Kirche und die Segnung von homosexuellen Paaren, wird in Afrika abgelehnt. Und darum ist das große Problem von dem synodalen Weg in Deutschland erstmal eine Änderung der Morallehre der Kirche, auch der Disziplin der Kirche, kann in der römisch-katholischen Kirche nur auf Weltkirchenebene stattfinden, nicht auf lokaler Ebene. Und die Weltkirche sieht nicht ein, warum sie an deutschen Wesen genesen soll, wo die Kirche in Deutschland in einer gigantischen Krise steckt und die sehr klare Kirche in Afrika großen Erfolg hat. Und wir sagen ja immer in Deutschland, wir wollen ja immer den Protestanten nacheifern. Aber das große Problem ist, die katholische Kirche in Deutschland steht am Abgrund, die evangelische ist noch einen Schritt weiter. Da ist der spirituelle Bankrott schon vorhanden. Das ist teilweise nur noch der spirituelle Flügel der Grünen. Und Franziskus, wohlbemerkt Franziskus, der eigentlich liberale Franziskus hat dem deutschen synodalen Weg gesagt, hör mal, ihr habt doch in Deutschland schon eine evangelische Kirche, wo all die Dinge, die ihr fordert, verwirklicht sind. Warum wollen wir noch eine haben? Warum wollen wir uns nicht unterscheiden? Wie gesagt, auf einer Weltkirchenebene kommen eben diese Forderungen überhaupt nicht an. Wir haben aber sogar in Europa, gerade in Frankreich momentan, auch wieder starken Zuwachs. Aber wo? In der Tradition. In den traditionell katholischen Kirchen, teilweise sogar, wo die lateinische, die tridentinische Messe noch gefeiert wird. Das finden die jungen Leute auf einmal attraktiv, weil es anders ist, weil es nicht stromlinienförmig ist, weil es nicht beliebig ist, sondern eine, die dort eine Klarheit und eine Orientierung finden. Und ich denke, wir sollten uns in Europa an den erfolgreichen Kirchen orientieren und nicht an denen, die Mitglieder verlieren, die teilweise noch mehr Mitglieder verlieren als wir, und sollten wirklich eine Reform in Richtung Klarheit und Wahrheit mit großem Respekt vor der Tradition durchführen. Und ich muss sagen, auch dafür steht Papst Leo, der viele Dinge, die ein klein wenig unter die Räder gekommen schienen, wieder belebt hat und wieder in den Mittelpunkt, im Fokus gestellt hat. Und er auch zum Beispiel in den Fragen des Umgangs mit der Tradition, und ich rede nicht von der Piusbruderschaft, die Piusbruderschaft hat ein ganz anderes Problem. Die Piusbruderschaft erkennt Teile des Zweiten Vatikanischen Konzils nicht an, weit nach eigenem Gutdünken Bischöfe, hat noch einen sehr starken Antijudaismus und so weiter und so fort. Aber ich rede zum Beispiel von der Petrusbruderschaft, oder ich rede von Gemeinschaften, die sich wieder an der Tradition orientieren. Und da sagt zum Beispiel Leo ganz klar den Bischöfen, lasst das, soweit es irgendwie geht, zu. Wir wollen Menschen gewinnen und nicht Menschen ausgrenzen, nur weil sie gläubig sind und ihren Glauben noch intensiver und vielleicht etwas traditioneller leben wollen.
Ich will da nicht ein zu großes Fass aufmachen, aber viel zu reden gaben ja doch auch diese Missbrauchsvorwürfe und Geschichten. Wie muss man das einschätzen? Was hat das am Ende zu bedeuten im Einfluss oder im Zusammenspiel mit der katholischen Kirche, mit der Religion, mit dem Glauben? Was sagen Sie dazu?
Erstmal ist es schrecklich, dass es Menschen gibt, die ihre Berufung, ihr Priesteramt missbrauchen zum Ausleben von Perversionen. Vollkommen klar. Und darum auch keinerlei Verständnis für die Täter. Vollkommen klar, da muss die Kirche dafür sorgen, dass das nicht vorkommt. Allerdings, das sind Taten von Einzeltätern. Das sind Individuen, die, wie gesagt, ihr Amt, ihre Rolle, ihre Position, dass sie mit Jugendlichen Umgang haben, dafür missbrauchen. Genauso wie es in einem im wunderbarsten Staat der Welt Mörder, Diebe, Verbrecher, Kriminelle jeder Art gibt, ohne dass die Gesellschaft dafür die Verantwortung tragen kann, trägt die Kirche in ihrer Struktur und Lehre natürlich nicht die Verantwortung, weil die Kirche ja all das, was die machen, von Anfang an strikt verurteilte. Jedes Ausleben der Sexualität außerhalb der Ehe wird von der katholischen Kirche als sündhaft betrachtet und jede Art von pädophilen Umtrieben absolut, absolut. Da haben natürlich nun einige Bischöfe danach gehandelt, ja, wenn wir das irgendwie öffentlich machen, schaden wir der Kirche, wir müssen die Kirche schützen, und haben die Opfer vernachlässigt. Das ist sehr tragisch, und da muss klar gemacht werden, und da hat auch Benedikt sehr konsequent gehandelt, hat 500 Täter in den Laienstand versetzt. Da muss man klar handeln. Natürlich haben wir ein Problem. Das Problem ist, dass eine der Kernbotschaften der christlichen Lehre die Vergebung ist. Wenn ich das Allerschlimmste getan habe, aber ich bereue es aufrichtig und ich beichte, dann ist mir die Vergebung Gottes gewiss. Die Strafe muss ich im Fegefeuer absetzen, klar, aber die Vergebung bekomme ich. So, Beispiel, das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Der hat alles Mögliche gemacht. Der hat das gesamte, sein Erbteil hat er verhurt. Trotzdem, der hat bereut, ist zurückgekehrt zum Vater, wurde in den Arm genommen. Und das ist natürlich ein Problem für die Hierarchie der katholischen Kirche, dass die katholische Lehre sagt, vergib dem reuigen Sünder. Und wenn dann ein Missbrauchstäter sagt, ich bereue, was ich getan habe, ich gelobe Besserung, dann trifft er natürlich auch erstmal auf Barmherzigkeit. Das Prinzip der Barmherzigkeit. Nur natürlich in dem Moment, wo damit der Weg gebahnt wird, dass er Wiederholungstäter wird und dann sagt, naja gut, das klappte ja einmal ganz gut mit der Vergebung, dann kann ich ja mal wieder probieren, ich kann ja auch beichten. Das ist natürlich absolut fatal. Darum muss man, wenn man feststellt, dass ein Mann derartige Neigungen hat, klar machen, dass also auch wenn ihm vergeben wird, er vielleicht nicht mehr mit Kindern und Jugendlichen in Berührung kommt, sondern Seelsorger in einem Alter sein wird. Also da muss man konsequent handeln. Und die Kirche hat sehr viel an Glaubwürdigkeit verloren, weil sie dort eben viel ausgesessen ist. Und das ist sehr bedauerlich.
Was wir heute in mehreren Städten, vor allem auch in Deutschland, in gewissen Teilen auch in Frankreich beobachten, sind, dass Städte, auch Regierungen, Ramadan feiern. In Köln beispielsweise ruft der Muezzin. Wie beobachten Sie diese Tendenz in westlichen Gesellschaften? Ist da das Christentum genügend tief verankert, als eine Art Selbstläufer? Oder befürchten Sie, dass da eine gewisse Entkernung Europas stattfindet? Was sind da Ihre Gedanken dazu?
Ich meine, wir haben ja Präzedenzfälle in der Geschichte. Wir haben großartige, blühende christliche Kulturländer gehabt wie Ägypten. Und dann war im 7. Jahrhundert die arabische Invasion. Der Islam übernahm die Macht. Die Ägypter haben ursprünglich Hoffnungen auf die Muslime gesetzt, haben gesagt, da müssen wir weniger Steuern bezahlen als bei den Byzantinern. Das ist natürlich sehr naiv und kurzfristig gedacht war, nicht nachhaltig gedacht war. Aber die Folge war dann 1400 Jahre Unterdrückung bis hin zeitweise Verfolgung. Und die Gefahr besteht natürlich in Europa. So sehr ich das Recht auf Religionsfreiheit verteidigen würde gegen jeden Gegner, und so sehr ich für ein friedliches Miteinander der Kulturen bin, ist es natürlich immer gefährlich, wenn man die Bevölkerungsstruktur ganz schnell radikal verändert. Und will sagen, wenn 1% der Bevölkerung in Zürich oder in Düsseldorf Muslime sind, kein Problem, wunderbar. Wenn die arbeiten wollen, wenn die was zur Gesellschaft beitragen wollen, wenn sie sich integrieren wollen, wunderbar, kein Problem. Aber wenn auf einmal, wie unter Frau Merkel, 8 Millionen Muslime, also auf 8 Millionen, bei 80 Millionen Deutschen sind 10%, ins Land kommen und nicht mal bereit sind, die Sprache zu lernen, geschweige denn irgendwo einen Beruf nachzugehen, sondern einfach erwarten, dass sie durchgefüttert werden, dann ist das schon irgendwo ein sehr heikles Experiment, um es mal vorsichtig zu formulieren. Und das hat nichts mit Fremdenfeindlichkeit zu tun, sondern schlicht und einfach damit, dass bei einer Veränderung der Gesellschaftsstruktur die Gesellschaft immer labil wird, einer so radikalen Veränderung der Gesellschaftsstruktur, und eine so große Menge sich unschwer integrieren lässt. Und nun ist natürlich die Politik auf der einen Seite kirchenkritisch, weil auch ein großer Teil der Bevölkerung nicht mehr glaubt, muss man sagen. Also in Deutschland ein Viertel der Bevölkerung ist katholisch, ein Viertel evangelisch, rund gerechnet, leider mittlerweile etwas weniger sogar. Und dann haben wir noch 15% wahrscheinlich in Wirklichkeit Muslime und 2 Millionen Orthodoxe, und das Übrige sind Atheisten in Deutschland. Und natürlich die Gesellschaft, die Mainstream-Kultur ist atheistisch. Und auch von den Papierkatholiken geht nur noch ein einstelliger Prozentsatz jeden Sonntag in die Heilige Messe. und also praktiziert den Glauben ernsthaft. Nicht als irgendwie Brauchtum, ja Ostern und Weihnachten, da geht man mal in die Kirche, sondern praktiziert ihn ernsthaft und definiert sich selber als Christ und ist auch bereit, im McDonald's das Tischgebet zu sprechen, auch wenn man vom Nachbarn schief angeschaut wird. Mhm. Und der Bundespräsident gratuliert den Muslimen zum Ramadan, aber parallel war in diesem Jahr die Fastenzeit und niemand hat irgendwo zur Fastenzeit irgendwas gesagt. Und ich denke, der Bundespräsident wird auch den Deutschen kein frohes und gesegnetes Osterfest wünschen, geschweige denn den Karfreitag erwähnen. Der spielt in der Politik nur noch eine Rolle, wenn darüber diskutiert wird, ob am Karfreitag die Diskotheken aufmachen dürfen oder nicht. Leider findet eine systematische Säkularisierung der Gesellschaft statt, auf jeden Fall was das Christentum betrifft, während, vielleicht um Wählergruppen zu akquirieren, vielleicht um den inneren Frieden zu wahren, vielleicht auch um das Christentum etwas auch zurückzudrängen, weil nicht alle Politiker sind gläubige, fromme Menschen und viele sind auch eher vom anderen Lager. Das ist schon bedauerlich, dass wir unsere Identität als christliches Abendland, was auf den drei Säulen, dem Tempelberg, Golgotha und dem Areopag steht, also jüdische Offenbarungsreligion, christliche Ethik und griechische Philosophie. Man kann auch als vierten Hügel das Kapitol und das römische Recht einfügen, aber auf jeden Fall auf diesen Fundamenten steht und eben nicht auf der Kaaba vom Mekka. Sollte sich darauf konzentrieren, dieses immer noch christlich-jüdisch geprägte Abendland, dass es seine Werte erhält. Warum? Warum sind sie schützenswert? Weil wir Europäer der Welt unendlich viel geschenkt haben. Wir schimpfen alle auf die bösen, bösen Konquistadoren in Mittelamerika, zum Beispiel, die die blühende Kultur der Azteken und Maya zerstört hat. Aber wenn wir etwas genauer auf die Geschichte achten, dann stellen wir fest, da gab es ja Menschenopfer. Die Azteken haben reihenweise Kriege geführt, die gesamten benachbarten Stämme immer mal wieder überfallen und Menschen hoch auf die Pyramiden getrieben und den Göttern geopfert, weil die dachten an ein von Menschen manipulierbares Klima. Und wenn das Wetter, wenn es zu trocken war oder zu kühl war, musste man dem Sonnengott oder dem Regengott Menschen opfern. Und da war, wie in der antiken Gesellschaft in Europa, eben die Menschenwürde nicht gegeben. Und auch wenn die Spanier natürlich im Eigeninteresse kolonialistisch vorgingen und Menschen erstmal unterdrückt haben, bauten sich dann Stück für Stück neue Gesellschaften auf, in denen die Elemente Europas und der amerikanischen Kultur vereint wurden. Aber wenn man sieht, wie diese Gesellschaften funktionierten und woran sie krankten, bevor das Christentum kam, muss man sagen, das Christentum hat schon einen sehr positiven Einfluss gehabt, indem eben es die Menschenwürde verteidigt hat. Wir Europäer, wir haben nicht nur das Erbe der Antike bewahrt, sondern wir haben zum Beispiel auch Dinge wie, ja, Krankenhäuser, Sozialfürsorge, Menschenrechte in der Welt verbreitet und propagiert. Die Menschenrechte sind ein Derivat des Christentums. Die Menschenrechte haben ihren Ursprung im Prinzip der Gott-Ebenbildlichkeit des Menschen als einer der Grundlagen der Fundamente des christlichen Glaubens.
Wie christlich halten Sie es eigentlich, wenn die deutsche katholische Kirche dazu aufruft, die AfD nicht zu wählen?
Die katholische Kirche in Deutschland macht einen großen Fehler, dass sie mit den Wölfen heult, statt klipp und klar zu sagen, keine Partei, die nicht dezidiert christliche Werte propagiert, ist guten Gewissens von einem Katholiken zu wählen. Die Grünen schon mal gar nicht. Die ja Dinge propagieren wie Gender, wie Euthanasie, wie LGBTQ-Werte und so weiter und so fort. Die CDU, Frau Merkel hat das dritte Geschlecht erfunden, also Gott hat Mann und Frau erschaffen, Frau Merkel das dritte Geschlecht erfunden. Die CDU ist schon lange keine christliche Partei mehr. Die SPD war es eigentlich nie, die FDP noch viel weniger. Die AfD ist natürlich keine christliche Partei und die AfD basiert auf einem völkischen Menschenbild, was eben diametral zum christlichen Denken der Gleichwertigkeit aller Menschen, aller Völker, aller Rassen steht. Aber auf der anderen Seite ist die AfD zum Beispiel sehr stark im Lebensschutz und vertritt dort klar katholische Positionen. Also eine Partei zu verteufeln, halte ich für einen Fehler und halte ich auch für undemokratisch. Ich bin auch gegen Brandmauern. Wenn sich alle etablierten Parteien drei Schritte nach links bewegen, muss es eine konservative Partei geben, eine rechte Partei vielleicht auch, mit der man eher, ich will mal sagen, die man eher integrieren sollte und dafür sorgen sollte, dass sie auch in einem bestimmten Rahmen bleibt, als die Gefahr zu riskieren, dass sie zu einer unkontrollierenden Kraft geht und die Bevölkerung gespalten wird. In Deutschland wählt mittlerweile jeder vierte AfD und man kann nicht 25% der Bevölkerung einfach als Parias behandeln. Und die Aufrufe auch der deutschen Bischöfe haben ja auch da keine Frucht gezeigt, weil, wie gesagt, natürlich kann die AfD von einem Katholiken nur mit größten Kopfschmerzen gewählt werden, aber das gilt genauso für die Grünen, das gilt genauso für andere Parteien, die Linken schon mal ohnehin, und das gilt genauso für andere Parteien. Also entweder man hält sich raus und bleibt neutral, oder man filtert heraus und sagt, das und das ist gut an der und der Partei und das verurteilen wir in der und der Partei.
Was ist für Sie sinnvolles und was ist nicht sinnvolles politisches Engagement der Kirche?
Sinnvoll ist politisches Engagement in der Kirche immer und überall dort, wo es um den Wert des menschlichen Lebens geht. Wenn die Politik abweicht von den Gesetzen Gottes. Wir glauben ja, dass die 10 Gebote und andere Gesetze Gottes vom Himmel offenbart wurden und Gott einen bestimmten Plan mit dem Menschen hat und auch bestimmte Dinge vom Menschen erwartet. Daran glauben wir, das ist die Grundlage unseres Glaubens. Wenn es keinen Gott gibt, ist eben der christliche Glaube ein Irrweg. Aber wenn wir glauben, es gibt einen Gott, und wenn wir glauben, Jesus ist von den Toten auferstanden und der Sohn Gottes, dann müssen wir auch für voll nehmen, was er gelehrt hat, und können nicht sagen, na ja gut, wir freuen uns, wenn ein Kruzifix irgendwo hängt, aber was er gesagt hat, ist uns egal. Das kann man als Katholik eben nicht sagen. Und darum sollte die Kirche schon auf der Seite der Schwachen stehen, sollte die Gesetze Gottes verteidigen. Und wir sehen ja zum Beispiel in einer gottlosen Diktatur wie dem Dritten Reich, wie es mutige Kirchenvertreter gab. Es gab jede Menge Feiglinge, aber es gab ein paar mutige, wie zum Beispiel Graf von Galen, die dann zum Beispiel die Euthanasie ganz stark angeprangert haben. Und insofern, die Kirche sollte ein prophetisches Amt einnehmen. Im Alten Testament gab es immer die von Gott berufenen Propheten, die Könige kritisiert haben, wenn sie Irrwege gegangen sind. Und die sich nie gemein gemacht haben mit irgendeiner Partei, sondern nur die Irrwege kritisiert haben und angeprangert haben, gesagt haben, das sind die Folgen, wenn ihr den Irrweg geht. Haltet euch an die Gesetze Gottes. Mhm. Und gerade der Lebensschutz und gerade die Verteidigung der Menschenwürde ist eine Kernaufgabe der Kirche und der Politik.
Wir müssen langsam in die Schlussrunde einsteigen. Herr Hesemann, worin sehen Sie aktuell den zentralen Auftrag der Kirche, vor allem des Papstes, den Sie biografiert haben? Was ist seine Rolle in den Kriegen dieser Welt? Was wünschen Sie sich von Papst Leo dem 14. im Ukraine-Krieg und vielleicht sogar auch im Iran-Krieg?
Selig sind die Friedensstifter, sagt unser Herr. Und unser Herr hat dem heiligen Petrus, als er ihn verteidigen wollte, gesagt, steckt das Schwert weg. Weil wer zum Schwert greift, wird durch das Schwert enden. Und Papst Leo hat von Anfang an zum Frieden aufgerufen. Zu einem entwaffnenden und entwaffneten Frieden. Und es ist eine wunderbare, wunderbare Formulierung. Er hat angeboten, dass im Vatikan Verhandlungen zwischen der Ukraine und Russland auch im Beisein von Amerika und Europa stattfinden können. Das wurde nun leider abgelehnt, auch von russischer Seite, weil man sagte ja, die katholische Kirche ist doch nicht neutral, weil in dem Krieg gibt es ja die ukrainischen Katholiken, die dann gegen die russisch-orthodoxen auch kämpfen. Und aber ich finde das sehr bedauerlich, weil seit Benedikt dem 15. war Neutralität ein Gebot in der katholischen Kirche, was uns manchmal sehr schlecht angerechnet wurde. Also zum Beispiel hat sich die Kirche nach außen hin auch neutral gegeben im Zweiten Weltkrieg und hat dann natürlich hinter den Kulissen agiert. Pius der XII. War sogar beteiligt an der Verschwörung zur Ermordung von Adolf Hitler. Und Pius der XII. Hat alle Mittel und Wege in Bewegung gesetzt, um Juden zu retten, um Deportationen aufzuschieben, wenn die von den Vasallenstaaten Hitlers durchgeführt wurden, oder eben um mit Visa, mit Papieren, mit allem drum und dran Juden zu helfen, Juden zu retten, aber nach außen hin eben diese Fassade gewahrt der Neutralität. Wir reden mit allen. Wir reden mit allen. Wir sind keine Partei, wir sind keine Kriegspartei. Und seit Benedikt dem 15. im Ersten Weltkrieg mit seinem wunderbaren Friedensplan, der leider abgelehnt wurde, der ein gerechter Frieden, der einen gerechten Frieden geschaffen hätte, nicht den Versailler Frieden, der ja dann Deutschland so in die Not gestürzt hat, dass Deutschland dann den irren Verbrecher Adolf Hitler gewählt hat, weil er versprochen hat, dass er aus diesem Schandfrieden vom Versailles Deutschland rausführt und Deutschland wieder groß macht. Also wenn man ein Land zu stark demütigt, ist das ein großer Fehler, weil man damit einen neuen Krieg sät. Und durch die Not der Menschen, durch die Demütigung der Menschen, also einen gerechten Frieden zu schaffen, war damals schon der Wunsch des Papstes. Und jetzt wünscht Leo, dass die Waffen schweigen, und wünscht Leo, dass verhandelt wird über einen für alle Seiten akzeptablen Frieden. Frieden ohne Waffen, entwaffnend und entwaffnet.
Wenn ich richtig informiert bin, dann haben Sie Papst Johannes Paul II. Und auch Papst Benedikt den 16. persönlich gekannt.
Ja.
Was haben Sie, den Papst Leo, glaube ich, haben Sie ihn auch schon getroffen übrigens?
Vorher nein, vor der Wahl. Vorher nein. Das war für uns alle eine große Überraschung.
Und seit der Wahl?
Nicht so lange im Vatikan, er war zwar Kurienkardinal, aber mit der Bischofskongregation habe ich als Laie nicht so viel zu tun gehabt. Und darum, ich habe ihn gesehen natürlich mal im Vatikan, ja, aber ich habe keinen Kontakt mit ihm gehabt. Mhm. Und wir haben auch alle gedacht, der ist viel zu neu dabei. Und dann noch Amerikaner, der wird auch nicht gewählt. Also es war eine große Überraschung für alle, als dann als Habemus Papam verkündet wurde. Aber ich habe Johannes Paul regelmäßig getroffen. Ich habe Benedikt bis zu seinem Tod getroffen. Ich war 3 Wochen vor seinem Tod noch bei ihm. Ich war der letzte von außen stammende Besucher, den er noch empfangen hat. Das letzte Foto von ihm, das in Lebenszeit hat Erzbischof Genswein von uns beiden gemacht. Und ich war immer tief beeindruckt von der Güte und Weisheit dieses Menschen.
Was haben Sie von ihm gelernt? Was haben Sie Zentrales von Benedikt mitgenommen? Was hat er Ihnen
das Vertrauen, fürs Leben gelernt? Das war immer etwas, was bei ihm eine große Rolle spielte, das Vertrauen, dass es irgendwo eine göttliche Vorsehung gibt und auch, dass man keine Angst haben braucht für den Tod. Also ich habe ihn mal, da wurde er gerade 90, habe ich ihn in den Vatikanischen Gärten getroffen, wir sind da ein wenig rumgeschlendert und ich sagte, Heiliger Vater, ich wünsche Ihnen noch viele gute Jahre in Gesundheit und Schaffenskraft. Dann sagte er, das wünschen Sie mir bitte nicht, Herr Hesemann. Und ich stammelte ein wenig herum. Ich war von dieser Ermahnung, von dieser Rüge beinahe schon etwas irritiert und sagte: Heiliger Vater, Sie haben es doch wunderbar hier in den Vatikanischen Garten. Und dann ging der Zeigefinger noch ein Stück höher und er sagte: Der Himmel ist viel schöner. Und dieses Leben in dem Bewusstsein, dass wir alle, wenn wir denn ein gerechtes Leben nach den Gesetzen Gottes führen, in den Himmel kommen, den Tod nicht fürchten, dieses Leben in der Gegenwart Gottes, in der ständigen Gegenwart Gottes, das er geführt hat, das hat mich tief beeindruckt und auch geprägt.
Also, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch.
Danke und Gottes Segen und frohe und gesegnete Ostern.